Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Ich darf heute ganz herzlich zu dem Thema sorgfältiger Umgang mit Antibiotika Frau Professorin Claire First begrüßen. Sie ist Professorin für öffentliches Veterinärwesen an der VetMed-Uni Wien. Herzlich willkommen, Frau Professor First. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir wollen uns heute ein bisschen mit den Antibiotikaresistenzen beschäftigen und auch mit den Strategien zur Bekämpfung dieser Resistenzen und vor allem auf den praktischen Umgang mit Antibiotika, also wirklich in der Tierarztpraxis, sei es in der Nutztierpraxis oder in der Kleintierpraxis oder in der Pferdepraxis eingehen und auch ein bisschen darauf, was es schon für Erkenntnisse gibt über die Effizienz dieser Strategien, wie sie jetzt entwickelt worden sind und eingesetzt worden sind. Wenn wir vielleicht aber zuerst einmal die Situation ein bisschen besprechen, wir finden immer häufiger resistente Keime in der Umwelt, auch bei Wildtieren. Es gibt immer wieder Studien, wo zum Beispiel auch bei Krähen in der Lobau in Wien schon MRSA-Keime gefunden werden. Wie kommen diese Keime denn eigentlich überhaupt in die Umwelt? Kommen die von Menschen? Kommen die von Tieren? Wissen wir da schon etwas mehr?
Ja, also eigentlich haben Sie es eh schon selber gesagt, weil es ist sehr komplex und ja, sie kommen von Tieren und sie kommen von Menschen. Es ist häufig in der allgemeinen Bevölkerung nicht bekannt, dass Antibiotika werden mit Harn und Kot, also oder Stuhl bei Menschen ausgeschieden und die Kläranlagen können sie in der Regelfall nicht unschädlich machen. Also diese Antibiotika, die sind dann in den Abwässern und kommen somit in der Umwelt. Natürlich ist das ein Problem in der Landwirtschaft, weil Antibiotika werden, wie wir alle wissen, bei Großtieren, also bei Nutztieren eingesetzt, aber auch in der Ackerbau. Es gab schon Studien, nicht nur diese Krähen in der Lobau, sondern es gab auch in der Schweiz eine Studie vom Genfersee, wo sie sehr viele antibiotikaresistente Keime und auch die Genen in diesen See gefunden haben, weil es da in der Nähe einen sehr großen Spital gibt. Also in Wirklichkeit, es überrascht mich nicht, wenn ich immer wieder diese Studien lese, wo sie sagen, in ganz wilde Gebiete, also auch in Südamerika, bei Seelöwen zum Beispiel, gibt es Fälle von antibiotikaresistente Keime. Und natürlich sind diese Tiere nie behandelt, also die haben nie Antibiotika als Therapie bekommen, aber die Antibiotika, also die resistente Keime, die Antibiotika und diese Resistenzgene, die sind einfach überall in der Umwelt und wir tun uns schwer, die zu verhindern. Natürlich können wir unseren Antibiotika-Einsatz reduzieren und das ist eigentlich, was wir heute besprechen wollen. Aber ganz verhindern werden wir das nie können, weil das eigentlich eine globale Problem ist auf alle Ebenen, ob Tier, Mensch oder Wildtier, Umwelt. Also es ist definitiv ein One-Health-Problem.
Gibt es eigentlich Unterschiede in der Überwachung von resistenten Keimen bei Humanpatienten und veterinärmedizinischen Patienten, also den Tieren?
Also der Hauptunterschied ist, wir reden von humanmedizinischen Patienten für die Resistenzmonitoring, aber nicht von Patienten auf der Tierseite, weil auf der Tierseite haben wir eigentlich eine standardisierte Resistenzüberwachung in der EU, nur im Schlachthöfen. Das heißt, wie wir alle wissen, wie wir alle gelernt haben, die Tiere im Schlachthof sind gesund, sonst wären sie nicht schlachttauglich. Und natürlich auf der humanen Seite werden die Proben hauptsächlich in Spitäle genommen. Also auf dieser Seite sind die wirklich dann Patienten. Also auf der humanen Seite, wir haben schon Resistenzmonitoring. Das wird auch in jedes EU-Land gemessen. Und es gibt jedes Jahr auch einen Bericht darüber. Aber das sind vorbehandelte Patienten, meist mit chronischen Erkrankungen oder andere Erkrankungen. Sie sind natürlich dann mehr anfällig für solche Infektionen. Und auf der Tierseite haben wir, wie gesagt, haben wir Nutztiere, die eigentlich gesund sind. Und wir testen einfach eine Stichprobe im Schlachthof, um zu schauen, ob sie resistente Keime in sich tragen.
Das heißt, man kann eigentlich die Keimbelastung gar nicht vergleichen, weil es zwei unterschiedliche Populationen gesampelt werden.
Eigentlich schon, ja. Eine Kollegin von mir, die gemeinsam mit der Kleintierklinik hier auf der VetMed eine Studie gemacht hat über Hunde, also kranke Hunde, die alle vorbehandelt, also fast alle, glaube ich, waren vorbehandelt, hat schon relativ viele resistente Keime gefunden bei Hunden, aber eigentlich, also circa 50% hatten multiresistenten E. coli. Aber das war eine kleine Population, das waren nur 80 Hunde, die waren alle vorbehandelt, die waren in der Klinik. Das ist dann eher vergleichbar wahrscheinlich mit den humanen Daten, die wir haben, aber nicht unbedingt vergleichbar mit den Daten von den Nutztieren, die, wie gesagt, die sind gesund und das ist dann eine ganz andere Population.
Wie sieht es generell mit der Resistenzlage in der Nutztiermedizin aus? Hier gibt es ja schon seit vielen Jahren, würde ich sagen, ein starkes Problembewusstsein. Es wird schon hier wirklich versucht, etwas zu verändern. Die Leitlinien sind ja hier auch sehr klar. Beginnen wir mal mit den Milchviehbetrieben. Es stellen sich ja dann trotzdem immer wieder Fragen, wie was tun mit der Sperrmilch? Wie geht man mit den Trockenstellern um? Was sind da für Themen, die auch so an Sie herangetragen werden?
Also mein Hauptfokus bisher waren immer die Milchviehbetriebe. Ich war selber in der Großtierpraxis und da war auch unser Hauptfokus die Rinderbetriebe. Auf der Uni haben wir einige Studien gemacht, weil wie gesagt, wenn wir Daten zur Resistenzlage der Nutztiere haben wollen, wir haben entweder nur die gesunden Tiere im Schlachthof oder wir machen getrennt, auf der Uni machen wir dann Studien darüber. Wir haben mehrmals unterschiedliche Milchviehbetriebe beprobt und wir haben immer auf alle Betriebe haben wir herausgefunden, dass die kleinste Kälber, also die quasi unter 6 Wochen, die nicht abgesetzte Kälber, die immer die höchste Resistenzlage hatten. Also das war wirklich ein Riesenunterschied, dass 40% der ganz kleinen Kälber hatten multiresistente Keime in ihrer Darmflora und nur 12% von den älteren Kälbern. Und das haben wir in alle unsere Studien bisher gesehen und das ist auch global ein bekanntes Problem. Und dann denkt man natürlich sofort an die Sperrmilch, weil es ist natürlich eine häufige Praxis in Österreich, aber auch überall auf der Welt. Weil wenn man die Kühe behandelt, dann hat man natürlich Sperrmilch und was macht man damit? Ist überall ein Problem. Wir haben hier auch Studien gemacht, wo wir die Kälber vor der Sperrmilchfütterung und dann eine Woche später, 14 Tage später, 28 Tage später beprobt haben. Und leider haben wir keinen vernünftigen Zusammenhang gefunden zwischen dieser Sperrmilchfütterung und ob die Kälber dann resistente Keime in sich getragen haben. Allgemein wird gesagt, und es gibt auch Studien dazu, dass es auf jeden Fall die Mikrobiom beeinflusst, also negativ beeinflusst, was auch logisch ist. Aber in diese kleinen Studien, die wir gemacht haben, weil natürlich logistisch ist das relativ kompliziert, das waren immer Studien auf landwirtschaftliche Betrieben und die Landwirte mussten dann rechtzeitig die Proben ziehen. Also es ist nicht so einfach, so eine große Studie zu machen. Aber bisher haben wir das nicht nachvollziehen können, dass es Sperrmilch gab und dann auch automatisch quasi eine Antibiotikaresistenz in diese Kälber entwickelt. Aber das heißt lange nicht, dass es nicht der Fall ist, wie wir schon vorher besprochen haben, mit der Kombination von Umwelt und Mensch und Tier. Dieser One Health Aspekt, Antibiotikaresistenz ist extrem komplex und extrem multifaktoriell. Also es ist nach wie vor extrem interessant, dass diese jüngsten Kälber wirklich die höchste Resistenzraten aufweisen. Und wie gesagt, das ist international bekannt. Auch bei diesen Kälber haben wir dann häufige Resistenz gegen Penicillin, Tetracyclin und Sulfonamide gehabt. Das ist auch nicht überraschend, weil die sind eigentlich am häufigsten in der Milchviehbetrieben eingesetzt. Und ja, das hat uns an sich nicht überrascht, aber es ist auf jeden Fall nie sehr einfach, klar und deutlich in diesem Bereich zu forschen, weil es kommen immer überraschende Ergebnisse raus. Was man allgemein zu der Sperrmilch sagen kann, was soll man damit machen? Auch hier gibt es keine genaue Antwort, also keine einfache Antwort. Man kann die Gülle länger lagern. Man kann das auch erhitzen. Zum Teil kann man das in Biogasanlagen verwenden, aber ja, das allgemein ist es ziemlich kompliziert und es hängt auch davon ab, welche Antibiotika quasi, also Antibiotika-Hemmstoffe noch in der Sperrmilch drin sind, weil sie sind alle ein bisschen unterschiedlich in die quasi Inaktivierung. Also das ist, lässt sich leider auch nicht sehr einfach beantworten.
Ein weiteres großes Thema ist ja das Trockenstellen, wo ich zum Beispiel auf der Uni noch gelernt habe, dass man eben zum Trockenstellen auch Antibiotika einsetzt oder einsetzen kann. Und da wurde ja auch vielfach empfohlen, das immer zu tun. Das ist halt jetzt auch eine große Veränderung, auch in der Kommunikation mit den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern, dass das jetzt eigentlich nicht mehr gemacht werden soll. Was hören Sie denn da so aus der Kollegenschaft? Wie sind da die Rückmeldungen? Gibt es da Probleme? Wie wird das angenommen?
Das stimmt natürlich. Wir haben jahrzehntelang erzählt, dass antibiotische Trockenstelle ist das absolut Goldstandard und das sollen wir unbedingt machen. Das haben die Landwirtinnen auch natürlich gelernt von uns als der Tierärzteschaft. Und ja, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, den Einsatz von antibiotischen Trockenstelle zu reduzieren. Es ist auf jeden Fall, haben wir jetzt genug Daten zur Zellzahl, also bakteriologische Untersuchungen von Milch. Wir haben häufig extrem viele Daten auf die Milchviehbetrieben und wir können dann eigentlich schon informierte Entscheidungen treffen. Wir müssen nicht fleckendeckend alle Tiere in der Herde behandeln. Nur, wie Sie richtig sagen, das ist eine andere Vorschlag für die Landwirte und die sind das nicht von uns gewohnt. Und es ist wirklich nicht einfach. Also wie gesagt, ich war selber in der Praxis und ich finde, dass unsere Kolleginnen in der Kleintier- und in der Pferdepraxis haben jetzt auch diese Erfahrung gemacht, dass man jetzt plötzlich doch überlegen muss, brauchen wir hier wirklich Antibiotika oder nicht? Und man muss das vor allem die Besitzer erklären, warum wir jetzt und plötzlich, scheinbar plötzlich, unsere Meinung jetzt ändern. Und wir können das nur mit guter Aufklärung machen und gute wissenschaftliche Erklärungen, aber auch gleichzeitig auf dem richtigen Niveau für den Tierbesitzerinnen. Es gibt natürlich Tierbesitzerinnen mit medizinischer Hintergrund, also auf die landwirtschaftlichen Betriebe, sind häufig auch Krankenschwester. Also zum Beispiel die typische Bäuerin, die auch als Krankenschwester arbeitet. Das gibt es sehr wohl und da ist es eigentlich relativ einfach, diese Entscheidungen zu erklären. Andererseits muss man auch mit anderen Leuten umgehen, die nicht so viel medizinisches Wissen haben. Und das ist natürlich extrem schwierig. Und es ist auch ein großer Schritt für uns als Tierärztinnen. Wir mussten auch diesen Schritt wagen, weil bisher haben wir gesagt, ja, zur Sicherheit, alle Kühe in der Herde bekommen Antibiotika. Und jetzt müssen wir sagen, eigentlich diese Kuh braucht es nicht und diese schon. Und wir müssen diese Entscheidungen treffen. Es braucht dann mehr Zeit natürlich. Wir müssen mehr Zeit investieren, auch in der Kleintierpraxis, bei der Aufklärung würde ich vermuten. Und es ist natürlich anders, als wenn wir einfach sagen, ja, wir geben jetzt diese Medikamente und es wird alles wieder gut. Wir müssen das einfach gut erklären und wir müssen dann hoffen, dass die Leute auch Verständnis dafür haben. Es ist, wie wir schon gesagt haben, ein Problem, das uns alle betrifft. Es ist nicht nur ein veterinärmedizinisches Problem, sondern es kann auch jeder, ob auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in der Großstadt, es kann wirklich jeder treffen, dass jemand in der Familie dann im Spital landet mit einer resistenten Infektion. Also wir müssen da einfach mehr Bewusstsein für dieses Problem machen.
Ich wollte jetzt noch kurz auf die Trockenstelle eingehen. Das heißt, da würden wir jetzt eigentlich empfehlen, dass wir die Kühe beproben und individuell entscheiden. Das ist halt auch dann ein vermehrtes Probenaufkommen in dem Sinn von der Bakteriologie her, ne?
Ja, es ist entweder man schaut auf die Zellzahl von den Tieren, es hängt davon ab, wie viele Tiere man hat und was die ganze Geschichte ist in Bezug auf Mastitis über den letzten Jahr, sagen wir so. Natürlich haben wir den Vorteil in der Großtierpraxis in Österreich, dass wir den Tiergesundheitsdienst haben und wir können somit häufiger, wir haben häufiger einen Zugang zu bakteriologischen Untersuchungen, die auch dann meistens je nach Bundesland subventioniert sind. Also wir haben hier in Österreich mit der TGD haben wir diese Möglichkeit. Und auch wenn es nicht gratis ist, ist es so subventioniert, dass es machbar ist. Und dann hat man auf jeden Fall ein sehr deutliches Ergebnis und man hat auf jeden Fall viel mehr Ahnung, mit welchen Keimen man zu tun hat und was man da einsetzen sollte oder muss, vielleicht muss man gar nicht. Also ja, wir haben da definitiv einen Vorteil in der Großtierpraxis, dass wir diese Möglichkeit haben mit den TGD.
Auch uns Menschen kann es jederzeit treffen. Da gibt es ja eine interessante Studie, dass auch, oder mehrere Studien, dass in Schweinebetrieben die MRSA-Keime ein großes Thema sind und die auch auf Menschen übertragen wurden und werden.
Also wir haben allgemein zu MRSA in Tieren relativ wenig Daten. Also da gibt es eigentlich momentan keine EU-Überwachung. Deswegen sind fast alle Daten, die wir bisher haben, sind von diversen Studien und für bestimmte Länder und nicht unbedingt vergleichbar miteinander, weil die unterschiedlich gemacht worden sind. Aber es gibt auf jeden Fall eine, es heißt Livestock-Associated MRSA, also das kommt am häufigsten bei Tieren vor, aber nicht nur bei Tieren. Und es wurde als erstes in den Niederlanden in den frühen 2000er entdeckt und kam vor allem bei Schweinebetrieben, also Schweinebauern und auch bei Tierärztinnen vor. Und es gab auch in der Zwischenzeit in Österreich eine Studie von der AGES, wo sie in, ich glaube in 2019, wo sie auch Tierärztinnen beprobt. Manche Leute, die zuhören, waren wahrscheinlich in dieser Gruppe dabei, weil ich weiß, dass einige Kolleginnen von der Uni waren auch dabei. Das war ungefähr 250 Tierärztinnen in Österreich haben sie beprobt und die fanden heraus, dass ungefähr 12-13% von diesen Tierärztinnen im MRSA positiv waren. Und noch interessanter, wenn man die Schweinetierärztinnen angeschaut hat, dann waren fast 40% von denen positiv. Das war dann natürlich die Leute, die nur Schweine oder hauptsächlich Schweine gemacht haben, waren dann eine noch kleinere Gruppe, also nur 45 Leute. Also das ist alles mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber trotzdem, diese Daten sind sehr interessant, wenn man überlegt, dass eigentlich wird immer gesagt, dass Österreich nicht so ein MRSA-Problem hat, obwohl, wie gesagt, wir haben die Daten nicht unbedingt, aber im Vergleich zu großen Schweineländern wie Dänemark oder den Niederlanden wird vermutet, dass Österreich nicht so ein großes Problem hat. Es gab schon eine EU-Studie in 2008 von den Zuchtsauen, das war schon in mehreren Ländern und da hat Österreich ca. 5% von den Zuchtsauen, die getestet worden sind, waren positiv. Und bei den Mastbetrieben war es ca. 12% der Tiere. Also Österreich ist dementsprechend nicht so hoch wie manch andere Länder, wo es wirklich um 80% oder so. Nichtsdestotrotz, MRSA ist in Österreich vorhanden. Es kommt auf jeden Fall in Schweinebetriebe vor. Wir haben selber momentan eine Studie laufen. Ich kann aber leider zu den Ergebnissen noch nichts sagen, weil wir gerade erst angefangen haben. Aber da suchen wir auch MRSA und ESBL-bildende E. coli auf Schweinebetriebe in Ostösterreich. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns beschäftigt. Und es gab auch interessante Ergebnisse von diversen Studien, die gesagt haben, dass es eine Korrelation zwischen einem sehr hohen Antibiotika-Einsatz in ein gesamtes Land, also die haben die Gesamtverkaufszahlen angeschaut und hohe MRSA-Raten. Zum Beispiel in Belgien und in den Niederlanden haben sie da eine Korrelation gefunden, aber in anderen Ländern dann doch keine Korrelation. Also deswegen kann man nicht so genau sagen, dass es nur von der Antibiotika-Einsatz kommt. Es ist, wie so viele Sachen in dieser Antibiotikaresistenzwelt, sehr kompliziert und es hat leider nicht nur eine Ursache. Aber ja, es ist definitiv ein Thema, das wir vor allem als Tierärztinnen im Auge behalten sollten. Und auch für unsere Landwirtinnen ist es relevant. Und wir sollen die auch klar machen, dass wenn jemand vielleicht immunsupprimiert ist, kleine Kinder oder ältere Leute oder jemand, der gerade Chemotherapie bekommt, sollte vielleicht nicht in den Schweinestall gehen.
Ist es möglich, einen Schweinestall wieder frei zu bekommen?
Es ist schon möglich, aber es ist sehr aufwendig. Also zeitlich und kostenintensiv, würde ich sagen. Also in Norwegen haben sie es schon geschafft, aber mit einem großflächigen Keulenprogramm. Und natürlich ist Norwegen nicht unbedingt ein besonders schweineintensives Land. Ja, es ist möglich, aber da MRSA über den Abluft übertragen werden kann und durch Kontakt zwischen die Tiere, ist es wirklich, man musste eigentlich schauen, dass man nur MRSA-Negativ-Tiere einstallt und auch dann kann das von Menschen und von ja, kontaminierten Gegenständen übertragen werden.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Kleintiermedizin eingehen, die ist ja jetzt schon ein bisschen erwähnt worden von den Studien her. Wir haben ja jetzt noch nicht die Meldepflicht und die Mengenströme in der Kleintiermedizin. Das wird kommen dann ab 2029. Haben Sie das Gefühl, dass dadurch noch ein geringeres Problembewusstsein in der Kleintiermedizin oder Pferdemedizin besteht als bei den NutztiermedizinerInnen?
Also ich glaube, es wird immer mehr und mehr, also es wird die Leute in der Kleintier- und Pferdemedizin immer mehr und mehr bewusst. Natürlich, es ist in der Großtiermedizin, also wir als Nutztiermedizinerinnen, wir haben schon seit 10 Jahren haben wir die Antibiotikamengen gemeldet, also zumindest die Abgaben. Und wir waren auf sehr, sehr viele Fortbildungen und es war für uns alle extrem relevant und permanent ein Thema. Und ich glaube, jetzt kommt das erst bei den Kleintieren und den Pferdetierärztinnen. Also das ist eigentlich nicht überraschend, aber ja, es kommt einfach dieses Bewusstsein und es muss auch kommen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Leute, die in der Kleintier- oder Pferdebranche arbeiten, dass sie sich nicht darum kümmern, welche Antibiotika sie einsetzen, weil ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber einfach jetzt dieses Bewusstsein für die Meldungen und für die Bürokratie, der mitkommt, ist für uns natürlich in der Großtierpraxis ein tägliches Arbeit, weil das muss so sein aufgrund unserer Rolle in der Lebensmittelproduktion. Es wird schon kommen und es ist auch gut, dass es kommt. Aber natürlich, wir haben alle sehr viel mit Papierkram zu tun und es ist noch eine Aufgabe, das stimmt schon.
Es ist ja in den letzten Jahren dann immer klarer geworden, dass zum Beispiel bei Kälberdurchfall keine Antibiose notwendig ist. Jetzt ist Durchfall in der Kleintiermedizin, bei Hunden zum Beispiel, durchaus auch ein Thema, gibt man Antibiotika oder nicht. Auch da hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass eigentlich in vielen Prozent der Fälle gar keine Antibiose notwendig ist. Gibt es da schon Studien, Erkenntnisse, Ressourcen, wie man da damit umgehen soll?
Ja, ich war in einer europäischen Expertengruppe, die gemeinsam Leitlinien für antibiotische Therapie entwickelt haben und da war akuter Hundedurchfall eine von den Indikationen und meine Kolleginnen in der Kleintiergruppe, die haben sich mit akuten Hundedurchfall beschäftigt und sie haben einen sehr schönen Poster herausgearbeitet, gemeinsam mit der World Small Animal Veterinary Association, wo drin steht, dass wenn man geringgradig, also vor allem geringgradig Durchfall hat, dann braucht man auf keinen Fall Antibiotika. Und wenn man mittelgradig hat, dann braucht man manchmal so unterstützende Therapie, aber erst bei hochgradigem Durchfall, wo das klinische Bild und wo der allgemeine Verhalten wirklich extrem unterdrückt ist, erst dann braucht man Antibiotika. Und auch dann, da es hochgradig ist, nehmen sie in dem Fall an, dass die Tiere aufgenommen werden in der Klinik und dann sollten sie IV Ampicillin oder Amoxiclav bekommen, beziehungsweise auch Sulfatrim ist eine Option, das sie vorschlagen. Was auch sehr interessant ist, dass Blutbeimengen haben sie, also diese Expertengruppen, im Zusammenhang mit den ganzen Evidenz, das sie in der Literatur gefunden haben, haben sie Blutbeimengen nicht als automatisch quasi als mittelgradiger oder hochgradiger Durchfall eingestuft, sondern auch in milde Fällen mit Blutbeimengen. Solange das klinische Bild des Hundes in Ordnung ist, haben sie gemeint, kann man auf jeden Fall mit unterstützender Therapie machen.
Wir werden auch zu diesem Poster verlinken in den Shownotes für alle, die interessiert sind oder die auch noch weiterlesen wollen.
Genau. Es gibt auch Literatur dazu. Also es gibt eine ganze Paper über die Evidenz dahinter. Das ist schon veröffentlicht. Aber es ist alles hier ganz gut zusammengefasst, wann man Antibiotika braucht in diesem Fall und wann nicht. Wir sind involviert in solche Arbeitsgruppen, weil wir finden, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass Leitlinien sollen praktisch umsetzbar sein und die sollen einfach relevant sein für den täglichen Praxis und nicht einfach irgendwas Theoretisches.
Nach bestimmten Operationen, vor allem mit orthopädischen Fragestellungen, werden ja routinemäßig Antibiotika gegeben. Gibt es da schon Erkenntnisse? Ist es notwendig? Ist es nicht notwendig? Ist es wirklich hilfreich? Weiß man da schon was?
Also da hat die Gruppe, also von dieser Enovat-Gruppe, die haben die Leitlinien noch nicht ganz fertig, aber sie haben die Literatur schon durchgearbeitet und sie haben bisher schon herausgefunden, dass es eigentlich sehr wenig Evidenz gibt, der besagt, dass es notwendig ist, also ich weiß nicht von orthopädischen Eingriffe, aber auf jeden Fall von chirurgischen, allgemein chirurgischen Eingriffe gibt es sehr wenig Evidenz, dass man prophylaktische Antibiotika geben sollte. Vor allem in steriler, sauberer Kleintierklinik, das ist meistens dann überhaupt nicht notwendig. Natürlich, wenn es ein Pyometra ist oder wenn es irgendwelche Gründe gibt während der Operation, dass man entscheidet, dann Antibiotika zu geben, das ist was anderes. Aber prophylaktisch zu sagen, ich gebe jetzt jedes Tier, jede einfache unter Anführungszeichen Kastration, gebe ich Antibiotika. Dafür gibt es keine Evidenz oder sehr wenig Evidenz dafür.
Und das ist wieder so ein Umdenken, das auch sehr viel mit Sicherheitsbewusstsein oder Prophylaxe zu tun hat, dass man eigentlich das Tier schützen möchte. Aber eigentlich ist es vielleicht in vielen Fällen gar nicht notwendig.
Genau. Aber Medizin entwickelt sich weiter. Ich glaube, das ist für uns alle so, dass viele Sachen, die wir gelernt haben, sind jetzt anders. Und wir müssen uns ständig weiterbilden und mitgehen.
Was noch oft ein Thema ist, ist, wir haben jetzt Antibiogrammpflicht. Wir werden doch sehr viel öfter bakteriologische Untersuchungen und deren Ergebnisse beurteilen müssen und in unsere Therapiepläne mit einbeziehen müssen. Jetzt ist es so, dass einerseits nicht immer ein Antibiogramm sinnvoll oder machbar ist. Aber wenn ich auch jetzt das Ergebnis habe, wie kann ich denn das Ergebnis von einem Antibiogramm einordnen?
Also wir haben eigentlich ja Antibiogrammpflicht hauptsächlich, wenn wir die sogenannte Reserveantibiotika einsetzen wollen. Also eigentlich sind die kritisch wichtige Antibiotika für die Humanmedizin, aber in Umgangssprache in Österreich oder in Deutschland sagen wir Reserveantibiotika dazu. Das wäre in unserem Fall dann Fluoquinolone und Cephalosporine der dritte und vierte Generation. Das heißt, damit wir kein Antibiogramm brauchen, müssen wir einfach andere Antibiotika einsetzen. Aber wenn wir ein Antibiogramm machen wollen oder müssen, dann würde ich sagen, vor allem am Anfang ist es am wichtigsten für mich, zumindest in der Großtierpraxis, war zu wissen, mit welcher Keim, mit welcher Erreger habe ich zu tun. Also da war zumindest, weil wir haben natürlich bei alle Kühen mit Mastitis haben wir Milchproben genommen, weil ich meine, es gibt nichts Einfacheres, als eine Milchprobe zu ziehen. Und dann natürlich, in manchen Fällen braucht man schon ein Antibiogramm. Und wie gesagt, im Falle der sogenannten Reserveantibiotika braucht man das auf jeden Fall. Aber dann ist es wichtig zu schauen auf die Ergebnisse. Es ist nicht nur, ob irgendwelche Wirkstoffe, also das Keim gegenüber den Wirkstoffen resistent oder empfindlich ist, sondern wir müssen auch unser Hausverstand einsetzen und unser klinischer Verstand einsetzen und schauen, nur weil es hier steht, in diesem Laborergebnis, dass ein Antibiotika wirkt, das heißt ja lange nicht, dass es zum Zielorgan ankommt und das heißt auch nicht, dass es in diesem Tier wirkt allgemein. Möglicherweise ist das Tier in so einem schlechten Zustand, dass es nicht verteilt wird. Also wir müssen einfach da pharmakokinetisch und pharmakodynamisch denken und wir müssen auch überlegen, ist das wirklich sinnvoll und passt das zu dem klinischen Bild von dieses Tier? Es bringt einfach gar nichts, auf den Antibiogramm zu schauen und zu sagen, aha, okay, es ist empfindlich für, frag mich nicht, irgendeine Antibiotikum, aber dass diese Antibiotikum gar nicht im Zielorgan, zum Beispiel der Harnblase oder so, ankommt. Also wir müssen da einfach schauen. Weil natürlich ein Antibiogramm ist im Labor gemacht worden, es ist nicht im Tier gemacht worden, sondern dieses Keim ist auf der Platte in einem Inkubator. Das ist eine ganz quasi künstlich erzeugte Situation. Das heißt lange nicht, dass ein Antibiogramm nutzlos ist, weil das ist es nicht. Es gibt uns sehr viele nützliche Hinweise, welche Antibiotika wir einsetzen sollten. Aber wir können es nicht nur auf den Antibiogrammen schauen und nur so sagen, okay, jetzt gebe ich dieses Antibiotikum. Also wir müssen auf jeden Fall immer mit unserem klinischen Verstand und alles, was wir gelernt haben, wir müssen das da so alles einsetzen, was wir wissen. Und vielleicht ist es auch notwendig zu sagen, dass manchmal werden in den Antibiogrammen scheinbar nicht relevante Antibiotikum eingegeben, das zum Beispiel in der Veterinärmedizin scheinbar nicht eingesetzt wird. Das ist dann wichtig zu schauen, welche Wirkstoffgruppe das ist, weil das sind häufig Antibiotika, die einfach so quasi eine ähnliche Wirkung haben, weil die in der gleichen Wirkstoffgruppe sind, aber es ist nicht unbedingt das, was in der Veterinärmedizin zugelassen ist. Und vielleicht auch notwendig zu erwähnen, es gibt nicht für alle Keime die diagnostischen Kriterien, dass wir sagen können, ob irgendwas empfindlich oder resistent ist. Häufig müssen diese Cut-off-Werte von den Humanmedizin eingesetzt werden. Und das ist dann natürlich auch dann anders, weil wie wir wissen, nicht jede Tierart reagiert gleich. Aber natürlich, wenn wir Reserveantibiotika einsetzen wollen, dann brauchen wir ein Antibiogramm. Aber eigentlich müssen wir kein Antibiogramm machen, wenn wir keine Reserveantibiotika einsetzen.
Jetzt kommen wir noch zum Thema Meldepflicht und Datensammeln. Da kommt dann immer wieder so in der Kollegenschaft die Diskussion auf, ist das jetzt eigentlich vor allem in der Kleintiermedizin unter Anführungszeichen unnötiges Datensammeln? Was ist der Sinn dahinter? Wozu dienen diese ganzen Daten aus den Mengenströmen?
Diese Diskussion habe ich manchmal auch mit den Studenten, weil die sagen, ja, wir wollen einfach alles sammeln und alles wissen und ob das wirklich Sinn macht. Und ich meine, es ist ganz einfach, dass wir momentan gar nicht wissen, was in der Kleintier- oder in der Pferdepraxis eingesetzt wird. Wir wissen schon, was verkauft wird, also von den Großhandeln an alle Hausapotheken. Das wissen, also das weiß die AGE schon. Aber wir wissen nicht, für welche Tierarten es eingesetzt werden. Und auch bei den Großtieren wissen wir das eigentlich bisher nur für die Abgabemengen und nicht für die Anwendungen. Also wir haben einfach kein Gesamtbild. Und Österreich liegt eigentlich im niedrigen Mittelfeld von den Antibiotika-Einsatz auf EU-Ebene. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut unterwegs, zumindest auf den Großtierbereich, weil, wie gesagt, wir wissen gar nicht auf den Kleintierbereich. Und es hat sich seit 10 Jahren immer wieder reduziert, dieser Antibiotika-Einsatz. Aber wir wissen es einfach nicht, wie das auf den Kleintierseite ist. Und es kann sein, dass wir viel, viel besser drauf sind, als wir glauben. Oder es kann sein, dass wir doch ein bisschen schlechter sind und dass wir an irgendwas arbeiten müssen. Es ist schon wichtig zu wissen, dass in dem neuen Tierarzneimittelgesetz in § 61 steht schon, dass das Ministerium kann auch andere Wirkstoffe festlegen, für die extra Antibiogrammpflicht zum Beispiel extra Bedingungen gelten. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unseren Einsatz in diesem Bereich, in diesem kritischen Bereich reduzieren, weil sonst könnte es schon vorkommen, dass es strengere Regeln gibt, beziehungsweise dass andere Wirkstoffe da auch mehr kontrolliert werden. Niemand will da ein Verbot, weil eigentlich es sind viele praktische Tierärzte involviert in diese ganze Leitlinien und in diese ganze Diskussionen und eigentlich will niemand ein Verbot für irgendwelche Medikamente, auch nicht Fluconolone oder Cephalosporine. Aber wir müssen da alle mitwirken und wir müssen alle mitmachen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und momentan wissen wir einfach nicht, vor allem auf der Seite Kleintier und Pferd, wir wissen gar nicht, wie viel da überhaupt eingesetzt wird. Und wenn wir schauen, ich meine, am Anfang habe ich schon gesagt, dass mit der Sperrmilch, wir haben da nicht so einen Zusammenhang gefunden zwischen direkter so quasi Sperrmilchgabe mit Antibiotika und Antibiotikaresistenz bei diesen Kälber. Aber es gibt sehr schöne Daten auf EU-Ebene, die zeigen, dass zum Beispiel Länder, die sehr, sehr viel Antibiotika bei Mensch und bei Tier einsetzen, dann auch sehr, sehr hohe Raten haben im Bereich Resistenzen, auch bei Menschen und Tieren. Also wenn wir zum Beispiel Österreich anschauen, bei den Tieren verwendet Österreich circa 40 Milligramm pro PCU. Ein PCU ist ungefähr ein Kilo Biomasstier. Das ist eine technische Einheit von der EU. Aber circa 40 Milligramm pro PCU ist bei Österreich für den Einsatz. Das war in 2021. Wenn wir das vergleichen mit Italien hat damals 174 Milligramm pro Kilogramm eingesetzt für die Tiere. Und Schweden, dann, ich nehme immer ein gutes Beispielland für die Studenten, und Schweden ist dann auf 11 Milligramm pro PCU in 2021.
Also in Schweden gibt es da viel strengere Regeln und Vorschriften, was eingesetzt werden. Ja.
Genau, und schon seit den 70er Jahren. Die haben schon angefangen mit ihren Vorschriften in den 70er Jahren. Und wenn wir dann aber diese drei Länder überlegen, also Österreich im Mittelfeld und Italien ganz hoch und in Schweden ganz niedrig, wenn wir dann auf die Resistenzlage schauen, wenn wir MRSA-Raten bei Menschen anschauen, also das sind Patienten im Spital, in Österreich haben wir circa 3% der getesteten Patienten hatten MRSA und in Italien 30% und in Schweden nur 2%. Und wenn wir dann auf die Tiere schauen, in diese drei Länder, bei E. coli, resistente E. coli haben wir in Österreich, das sind wiederum nicht die Patienten, sondern die Schlachthofdaten, aber wir haben da 62% der E. coli hatten irgendeine Resistenz in Österreich, 76% in Italien und die Resistenzlage in Schweden ist natürlich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange arbeiten sie dran, die haben nur 10% resistente Keime in ihre, also resistente E. coli in ihre Tiere im Schlachthof.
Das heißt, man sieht, dass es wirklich einen großen, großen Unterschied macht, wenn da aktiv dran gearbeitet wird.
wenn alle mitmachen auf nationaler Ebene, macht es dann einen Unterschied. Und natürlich, ich kann sagen, okay, aber für mich als Person, wenn ich dieses eine Tier behandle, macht es nichts. Aber wenn wir das alle sagen, dann gehen wir dann Richtung Italien, was wir momentan eh nicht tun, aber das wäre ein Extrembeispiel. Und wenn wir aber wirklich vorsichtig sind und wirklich überlegen, was wir tun sollten, dann könnten wir mehr sein wie Schweden. Nicht, dass Schweden unbedingt perfekt ist, aber wie gesagt, sie arbeiten schon sehr, sehr lange an ihrer Antibiotika-Strategie und die haben schon als allererstes in der EU, in den 70er Jahren hatten sie schon ihre Überwachungsprogramm.
Kommt es auch heraus, wie das Problembewusstsein ist in den Ländern bei den Tierärztinnen und Tierärzten, wenn es mehr Leitlinien gibt oder weniger Leitlinien gibt?
Also auch da gab es eine Studie von Enevat, also von dieser europäischen Expertengruppe. Und die haben da die Tierärztinnen in einem Fragebogen gefragt, ob sie Antibiotika einsetzen würden bei bestimmten Erkrankungen. Das war bei Kleintierärztinnen. Und sie haben dann eine sehr schöne Grafik gemacht und das zeigt wirklich, dass wenn in diesem Land Leitlinien für die Kleintiermedizin vorhanden waren, dann haben die Leute definitiv so quasi besser abgeschnitten bei diesen Fallbeispielfragen. Und wenn es aber keine für den bestimmten Land gab, dann haben sie schlechter abgeschnitten und das war ganz deutlich zu sehen. Natürlich, manche Länder machen das sehr streng. Also die skandinavischen Länder ist es fast, ich glaube, nicht ganz gesetzlich verpflichtend, aber es ist einfach so, dass jeder das macht und jeder das folgt. Andere Länder sind ein bisschen lockerer mit ihren Leitlinien. Aber nichtsdestotrotz, es hat auf jeden Fall einen Unterschied gezeigt in dieser Studie zumindest.
Das heißt, es zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Umgangsweise der Länder und das wirkt sich auch direkt auf die Resistenzlage aus. Was heißt das eigentlich für uns in Österreich?
Also ich würde sagen, dass das heißt, dass wir alle eine Rolle spielen müssen, egal ob Humanmediziner, Tierärztinnen oder Patienten und Tierbesitzerinnen. Wir haben alle eine Rolle zu spielen. Wir sollen alle auf unseren Umgang mit Antibiotika achten. Und ich finde, diese drei Länder, also es ist mehr als drei Länder in dem ganzen Bericht, aber ich habe nur drei Länder herausgeholt. Ich finde, dass dieses Beispiel zeigt, dass es wirklich Sinn macht. Also dass es wirklich positive Ergebnisse haben kann, wenn alle gemeinsam arbeiten und alle versuchen, ihre Antibiotika einfach sorgfältiger einzusetzen.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Professor Förster. Danke, dass Sie bei uns heute waren.
Danke für die Einladung.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel, Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom Österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.